Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Sagt euch der Name Dinslaken-Lohberg noch was? Lohberg, der Stadtteil, um den sich vor knapp 10 Jahren noch Ghetto-Gerüchte rankten, weil sich ein paar junge Männer zu einer islamistischen Terrorgruppe zusammengeschlossen hatten und nach Syrien in den Krieg gezogen sind. Genau hier im ehemaligen Arbeiterkiez gibt es einen Boxverein. Und dorthin kommen an manchen Tagen Menschen mit schweren Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Angststörungen und anderen psychischen Erkrankungen zum Training. Und wenn sie wieder nach Hause gehen, geht es ihnen in der Regel besser. Das wöchentliche Training im Verein ist ein wichtiger Anker für ihre Tagesstruktur und schafft ein neues Zugehörigkeitsgefühl. Sarah Brendel hat die ganze Geschichte.
Kurz hinter Duisburg nehme ich die Autobahnabfahrt der A3 nach Dinslaken-Lohberg. Die Straßen sind leer und schon von Weitem sehe ich den Förderturm aus grün lackiertem Stahl. Das ehemalige Zechengelände liegt wie ein eigener Stadtteil auf der anderen Seite der Hauptstraße. Ich fahre durch einen kleinen Kreisverkehr vorbei an der großen Kohlemischhalle. Das Navi führt mich durch eine Wohnsiedlung. Das ist er also, der Stadtteil, der bis heute gegen seinen schlechten Ruf kämpft. Weil sich hier vor knapp 10 Jahren ein paar junge Männer zu einer islamistischen Terrorgruppe zusammengeschlossen haben und nach Syrien in den Krieg gezogen sind. Bis zu dem Vorfall war Lohberg einfach ein migrantisch geprägtes Arbeiterviertel mit 2 Moscheen, türkischen Geschäften und Wettbüros. Doch dann berichten Medien vom Lohberger Terrormilieu. Lohberg sei brandgefährlich und Brutstätte für Dschihad-Kämpfer. Sieht alles ganz normal hier aus. Auf der einen Straßenseite Neubau, Sozialwohnungen mit gepflegtem Rasen und Wäscheleien. Auf der anderen Seite 2-stöckige Gründerzeit-Reihenhäuser. Neben dem kleinen Lohberger Marktplatz befindet sich der Box- und Sportverein Dinslaken.
Morgen.
Morgen, komm rein.
Danke.
Ich bin verabredet mit Sascha Durzak. Er ist Hobbyboxer, psychiatrischer Krankenpfleger und Boxtherapeut.
Das ist eine alte Grundschule und wir haben hier oben die Hallen oder die Räume zum Boxen.
Der Verein bietet verschiedene Boxkurse an. Für erwachsene Hobbysportler, für Jugendliche und auch Amateurboxer bereiten sich hier auf ihre Wettkämpfe vor. Das therapeutische Boxen gibt es erst seit 2 Jahren. Aber das Angebot wird gut angenommen und jeder ist willkommen, der zur Gruppe passt. Ob mit oder ohne Diagnose. Und für 15 Euro im Monat für die Vereinsmitgliedschaft kann sich das auch fast jeder leisten.
Ja, hier ist unser Haupttrainingsraum.
Etwa 30 Quadratmeter groß. Mattenboden und Sandsäcke, die von der Decke hängen. Es riecht ein bisschen streng nach Schweiß und alten Boxhandschuhen. Und an den Wänden hängen Poster von Amateurwettkämpfen und Boxlegenden wie Muhammad Ali.
Hier ist unser Kraftkonditionsraum. Du siehst, ne? Also es ist alles da.
Eng.
Sehr eng, genau. Und ja, es ist richtig voll hier abends. Da läuft der Schweiß von der Wand.
Nach dem Rundgang fahren wir mit Saschas Auto die Teilnehmer abholen. Dass Trainer Sascha seine Kursteilnehmer abholt, ist ungewöhnlich, hat aber gute Gründe.
Das Problem ist, dass viele es vermeiden, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, weil die einfach die Enge und die Menschen um sich herum nicht aushalten.
Die Menschen, die heute zum therapeutischen Boxen kommen, kämpfen mit schweren Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Angststörungen und anderen psychischen Erkrankungen. Viele von ihnen haben das therapeutische Boxen während eines Aufenthalts in der Psychiatrie kennengelernt. Das wöchentliche Training im Verein ist ein wichtiger Anker für die Tagesstruktur und um rauszukommen.
Du siehst ziemlich alte Häuser hier. Ich fahre mal extra einen kleinen Umweg. Das ist eine alte Zechensiedlung hier. Wenn wir hier gleich links fahren, siehst du auch noch den alten Förderturm. Und die Häuser hier sind teilweise runtergekommen, teilweise auch ja, als Sozialwohnung hier vermietet. Aber inzwischen macht sich der Stadtteil und ja, hier kaufen viele Menschen jetzt die Häuser und sanieren die. Und viele stehen sogar auch unter Denkmalschutz. Und hier vorne rechts siehst du schon den Wasserturm, da war die alte Zeche.
Ja, sehr präsent, ne? Wenn man reinfährt. Ja. Das Erste, was man sieht, ist es der Förderturm dann.
Genau.
Ja.
Und ja, hier ist der sogenannte Bergpark. Also das ganze Zechengelände wird jetzt so als Industriekulturgelände genutzt.
Die Teilnehmer holen wir in Dienstlaken und in Duisburg ab. Viele sind aufgeregt. Interviews geben, das ist erstmal eine Herausforderung. Aber Sascha freut sich, dass sie sich auf etwas Neues einlassen. So wie Florian.
Hallo.
Hallo, morgen.
Moin.
Hi, ich bin Sarah.
Flo.
Freut mich.
Oh, direkt mit Mikrofon, Hilfe.
Weiter geht's zur nächsten Teilnehmerin.
Die Janine, die wohnt in Walsum, ist also Grenze, Dienstlaken, also Duisburg. Und ja, die holen wir jetzt und dann müssen wir noch Zigaretten holen. Und dann holen wir die Anna.
Alle sitzen im Auto und wir fahren zurück zum Boxverein. Sascha macht den ersten Check-in mit den Teilnehmern. Wie ist die Stimmung heute? Wie war die Woche und was gibt's Neues? Vor dem Training sind die meisten eher müde und schlapp. Das kann aber auch oft an Medikamenten liegen. Bei Janine zum Beispiel.
Das ist mir letztens, hatten wir das, ne? Da habe ich gesagt, boah, komm, mehr, da muss, ne, schneller. Und da hast du so irgendwie gesagt, boah, ich kann aber nicht, ne? Und dann dachte ich, ja, scheiße, könnte ja auch mal an den Medikamenten liegen, ne? Die einfach erstmal die Kraft auch ein bisschen rauben.
Sascha weiß, wer beim therapeutischen Boxen welche Medikamente nimmt und kennt mögliche Nebenwirkungen von Antidepressiva und anderen Psychopharmaka. Und auch auf andere Besonderheiten kann er eingehen.
Weil ich halt so lange in der Psychiatrie arbeite, stationär auch über 20 Jahre gearbeitet habe und habe zig psychiatrische Notfälle halt auch durchgemacht. Und ja, ich denke, dass ich meinen Teilnehmern da auch eine gewisse Sicherheit gegenüber ausstrahle. Und ich weiß dann, wie man mit einer Dissoziation oder mit einer Panikattacke halt umgehen muss. Ja.
Bei einer Dissoziation können die Betroffenen die Kontrolle über ihren Körper und ihr Empfinden verlieren. Sie können ihre Umgebung als fremd wahrnehmen, zum Beispiel wenn sie an traumatische Erlebnisse erinnert werden oder eine Situation sie stresst.
Dass man beim Training immer wieder seinen Teilnehmer triggert, ist klar. Ja, also immer wieder geraten die Teilnehmer, Teilnehmerinnen in Situationen, wo die sagen, boah, ist mir überhaupt nicht angenehm, erinnert mich hier dran, will ich eigentlich nicht. Und dann aber den Dreh zu kriegen, ich stelle mich dem Trigger trotzdem und übe das auszuhalten. Und das funktioniert, weil wir kommen eh nicht ohne Trigger durchs Leben.
Wir sind wieder beim Boxverein angekommen. Anna, Janine, Florian und Nina bereiten sich auf das Training vor und binden ihre Bandagen.
Bandagen wickeln ist auch schon so eine erste Achtsamkeitsübung.
Es wird aber auch geplaudert. Anna erzählt, was sie die Woche über so beschäftigt hat. Ein Antrag beim Amt.
Viele Teilnehmer sind lange, lange krankgeschrieben, rutschen ins Krankengeld, werden ausgesteuert und kriegen dann halt ja, mit dem Jobcenter oder mit der Agentur für Arbeit zu tun.
Dann beginnt das Training.
Wir fangen heute mal ganz klassisch an mit einem Abklopfen. Uns einfach hier ein bisschen am Arm abzuklopfen. Klopfen auf die Brust, klopfen auf die Hüfte, auf die Plauze. Und wir klopfen uns ab und wir atmen. Mit Geräusch, komm.
Janine, Anna, Florian und Nina stehen im Kreis und klopfen ihre Körper ab. Das macht wach und schafft Bewusstsein für den eigenen Körper.
In die andere Richtung kreisen, Ellenbogen enger an den Rippen vorbeiführen.
Nach dem Klopfen laufen sie durch den Raum. Hopserlauf, Seitschritt, Arme mitnehmen, kurze Trinkpause und wir stellen uns mit Kurzhanteln vom Spiegel auf.
Viele mögen das nicht, vor diesem Spiegel zu stehen. Ja? Also sich selbst zu sehen, fordert manchmal Überwindung. Genau, die Sandsäcke bieten schöne Deckung.
Das ist auch bei Janine so. Sie stellt sich lieber weiter hinten auf, vor einem kaputten Spiegel.
So ganz nach vorne, das würde ich noch nicht machen. Ich habe auch so einen niedrigen Selbstwert, weil ich ja durch die Tabletten so viel zugenommen habe. Dann ist es immer ein bisschen schwierig, sich dann so im Spiegel zu sehen. Vielleicht kommt es ja noch.
Keiner muss etwas machen, wonach er oder sie sich nicht fühlt. Beim therapeutischen Boxen geht es nicht um Leistung, Disziplin oder Nehmerqualitäten. Das Ziel ist persönlicher und mentaler Fortschritt. Die Teilnehmer sollen aus sich rauskommen, im geschützten Rahmen mehr Selbstbewusstsein und Mut aufbauen, Druck und Aggression abbauen. Trainiert wird am Boxsack und mit Pratzen.
2-1.
Auf Partnerübungen, Abhärtung und Sparring wird verzichtet. Trigger wie Druck, Konfrontation, Berührungen oder Stress werden möglichst klein gehalten und vorher abgesprochen. Natürlich ist therapeutisches Boxen bei schweren Erkrankungen und Störungen kein Ersatz für eine Psychotherapie. Es kann aber eine niedrigschwellige Ergänzung sein oder überbrücken, bis Betroffene einen Therapieplatz gefunden haben. Doch nicht überall ist das Angebot so zugänglich wie beim Box- und Sportverein Dienstlaken. Bei Coaches, Personal Trainern und Heilpraktikern kostet eine Einzelstunde therapeutisches Boxen zwischen 90 und 120 Euro. Danach gehen wir an die Boxsäcke. Auf Kommando schlagen Florian und Anna auf die Boxsäcke ein.
Schöne lange Arme, Fäuste schön eindrehen, nicht zu hektisch, entspannt bleiben dabei und atmen.
Anna zieht sich zwischendurch raus und stellt sich an den Rand. Sie ist heute nicht so fit und braucht eine Pause. Das Training ganz ausfallen lassen ist aber keine Option für sie. Nachdem sie schon mit dem therapeutischen Boxen angefangen hatte, hat sie letztes Jahr einen schlimmen Rückschlag erlebt. Den Suizid ihres besten Freundes. Danach war sie für einige Monate erst stationär und dann ambulant in einer Klinik. Doch auch während dieser Zeit hat sie weiter geboxt.
Also das hat mich halt sehr mitgenommen damals, weil das dann halt, da war plötzlich jemand nicht mehr da. Und damit umzugehen, also Boxen hat mir da aber auch dann geholfen. Das hat mir wahnsinnig viel gegeben, also nicht nur Ablenkung, sondern auch wirklich da durchzuarbeiten. Durch dieses Loch, was dann da plötzlich ist. Das klingt total komisch, aber es hat so ein bisschen Sinn gegeben, dann weiter zu boxen, sich durchzuboxen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Was Anna besonders gefällt, ist, dass alle hier auch gegenseitig aufeinander achten, aufeinander aufpassen.
Das ist halt auch so eine Sache, die man halt nicht unterschätzen sollte, weil wir alle haben hier unser Päckchen zu tragen. Ich meine, jeder hat sein Päckchen zu tragen, nur wir sind da offener. Wir wissen es voneinander. Bei anderen weiß man es nicht so und andere vergessen es auch schnell mal, dass jemand ein Päckchen tragen könnte. Aber hier ist es halt anders. Das ist halt wirklich ein geschützter Raum. Und in dem kann ich mich halt entfalten.
Sehr schön.
Das Aufwärmtraining ist vorbei und wir gehen rüber in den Ring. Sascha zieht sich die Pratzen über die Hände. Das sind in Leder gebundene Schaumstoffpolster, gegen die die Teilnehmer dann feste schlagen können, ohne den Trainer zu verletzen. Abwechselnd hält er sie hoch und sagt die Kombinationen an. Schnell und präzise schlägt Florian dann die Kombination in die Pratze.
1, 2, 3. Schön, gut bewegen. 1, Doppel-1. 1, 2, 1, 2, 3. Okay, Kopf ab.
Diese Übung hilft ziemlich gut, um Wut und Aggressionen abzubauen.
Manche können die Aggression halt gar nicht kontrollieren, die sprudeln aus dem raus. Und der andere, der behält die in sich gefangen, leidet aber darunter, weil irgendwo müssen die ja hin. Und dann werden die Aggressionen ja auch ganz oft gegen sich selbst gerichtet. Dann finden Selbstverletzungen statt, in welcher Form auch immer. Es muss nicht immer direkt blutig werden oder so. Und ja, ich versuche halt hier einen Zugang zu den Aggressionen und zu den Emotionen zu finden. Und die sollen dann im Sandsack landen oder in der Pratze.
Bei Nina hat das schon ziemlich gut funktioniert. Die 29-Jährige trägt schwarz, ihre Haare an den Seiten kurz rasiert und Piercings in Mund und Nase. Sie hat das therapeutische Boxen vor 3 Jahren in der Psychiatrie kennengelernt. Neben körperlichen Erkrankungen wie Diabetes und Herzmuskelschwäche hat sie schwere Depressionen, teilweise mit Suizidgedanken.
Ich habe früher sonst immer die Wut ziemlich in mir aufgestaut und die an mir selber ausgelassen. Und mittlerweile staue ich die Wut immer noch zwar auf, aber ich lasse sie anders raus, über dieses therapeutische Boxen. Auch ganz klar mittlerweile zu sagen, so nein, das möchte ich nicht und so. Das sind so Sachen, die merke ich einfach Tag für Tag mittlerweile, dass das immer besser klappt.
Nein sagen und Grenzen setzen, das fällt vielen, die zum therapeutischen Boxen kommen, schwer. Aber auch dafür gibt es eine Übung. Alle gehen in den Ring und stellen sich jeweils in eine Ecke. Dann läuft Sascha auf sie zu. Und Anna, Florian, Nina und die anderen müssen rechtzeitig Stopp sagen, bevor er ihnen zu nahe kommt. Wenn er noch weiterkommt, sollen sie die Hände deeskalierend vor die Brust halten und ihn von sich wegdrücken.
Ja, und du? Was ist los?
Stopp! Was willst du?
Ha? Ich will!
Geh weg!
Gut, war ein bisschen zu lange. Nochmal. Was ist los? Was guckst du so?
Stopp!
Ja, wie? Stopp? Was? Hä? Besser. Viel besser. Noch einen Tacken her. Aber nicht diskutiert. Sehr gut.
Janine setzt bei dieser Übung aus.
Ich mag das halt auch nicht, wenn jemand so auf mich zukommt. Ich finde das irgendwie dann sehr bedrohlich. Und vor allem, wenn er dann so schnell auch noch kommt, er ist ja noch größer und weiß ich nicht, irgendwie ist das gruselig.
Eine weitere Version dieser Übung. Sascha kommt auf einen zu, aber eine dritte Person ruft Stopp. Dazu kann Janine sich überwinden.
Wie sie bei der zweiten Übung mit so für jemand anderen Stopp sagen, das geht. Aber auch wenn man dann auch wieder lauter was sagen muss, was ich eigentlich nicht mag, dann kommt wenigstens keiner auf mich zu. Das ist dann noch ein bisschen einfacher.
Am Ende des Trainings sitzen alle im Ring auf dem Boden. Entspannte, lächelnde Gesichter. Kurzes Feedbackgespräch. Allen geht es nach dem Training viel besser als vor dem Training.
Ich habe jetzt nicht mehr so Unruhe und weiß halt, dass ich was gemacht habe. Und freue mich halt darüber.
Ich hatte wieder eine negative Erinnerung und das hat mich irgendwie noch ein bisschen belastet. Und jetzt konnte ich das wenigstens so, die Aggressionen, die dabei entstanden sind, auch rauslassen. Und dann fühlt sich jetzt befreiter.
Jam, mach nur mal die Aufgabe.
Damit ist das Ziel der Stunde für heute erreicht. Langfristig ist das Ziel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so selbstbewusst und sicher zu werden, dass sie auch am Abendkurs teilnehmen können. Rein sportlich gesehen könnten sie das aber auch jetzt schon.
Dass der Sascha ein Training parallel hat und wenn sich gerade jemand gut fühlt, vielleicht auch im Sport erst sich merkt oder in der Ausdauer, ich bin gerade euphorisiert, ich habe Lust, dass er dann einfach mal dazu stoßen kann.
Erzählt mir Philipp Wittling vom Vereinsvorstand. Ich treffe ihn abends während des Kinder- und Jugendtrainings im Verein. Das therapeutische Boxen soll also zur gleichen Zeit wie die Abendkurse stattfinden, damit sich die Kurse auch mal mischen können. Dieses inklusive Konzept passt gut zum Verein. Auch weil Jugendtrainer Franjo Tatei in seinen Kursen schon immer alle möglichen Menschen mit den unterschiedlichsten Geschichten aufnimmt.
Wir haben ja viele Zuwandererunterkünfte auch in Dienstlagen. Und die rufen einfach beim Franjo an und fragen den und sagen, wir haben ja Jugendliche, wir haben Kinder, wir haben Erwachsene. Und wir möchten einfach, ne, dass sie vielleicht irgendwie eine Beschäftigung haben oder auch ein bisschen Anschluss finden. Auch mit der Sprache hat das natürlich viele Vorteile. Egal welche Sprache und wie hoch die Hürde ist, im Zweifel mit irgendwelchen Handy-Übersetzungs-Apps und mit Englisch, Deutsch. Es geht immer mit Zeichensprache irgendwie. Das ist halt auch so der Vorteil am Kampfsport. Ne?
So versucht der Verein, alle aufzufangen, die Spaß am Boxen haben. Jeder soll am Sport und am Vereinsleben teilnehmen können. Geld dürfe dabei keine Rolle spielen.
Wir haben auch viele Leute, die haben gar keine finanziellen Mittel und die fangen wir auch auf. Die haben teilweise keine Sportschuhe. Na, dann trainieren die in Socken, wenn wir merken, jo, die haben hier Bock, die kommen jeden Tag oder jede Woche. Dann kümmern wir uns auch darum, dass sie Schuhe bekommen, dass sie ein Shirt kriegen. Dafür können wir andere Sachen nicht ermöglichen, ne, die viele andere Vereine vielleicht machen. Aber es ist so ein bisschen, das ist so Multikulti. Ne? Es ist Multikulti, es ist Lohberg.
Lohberg war 2016 durch negative Schlagzeilen bekannt geworden. Einige junge Männer aus dem Stadtteil hatten sich zu einer islamistischen Terrorgruppe zusammengeschlossen und sind in den Krieg nach Syrien gezogen. Einer von ihnen wird später in Deutschland unter anderem wegen Mordes und Kriegsverbrechen zu mehr als 10 Jahren verurteilt. Seit dem Vorfall kämpfen die Bewohner gegen Vorurteile und einen schlechten Ruf.
Diese Ghetto-Gerüchte, dass es hier gefährlich ist und weiß ich nicht. Klar, es gibt hier sicherlich auch viele, viele Leute, wo man sagt, okay, die leben sicherlich nicht nach dem Gesetz, sag ich mal, ja, aber das ist die geringste Anzahl, in jedem anderen Stadtteil auch. Ne? Also der größte Teil hier ist einfach Multikulti. Das hat mein Opa schon gesagt, der auf dem Pütt war, im Bergbau. Da war das genauso. Da kamen auch alle von überall aus allen Ländern und haben sich auch verstanden.
Im Nieselregen gehe ich über den kleinen Lohberger Marktplatz. Der Platz ist leer und der Stadtteil wirkt ein bisschen verlassen. Außer im Dönerladen Talib 1. Da ist gerade Mittagszeit. Vom Tresen stehen einige Menschen Schlange. Ein Mann, der sein BMW vor dem Laden geparkt hat. Eine junge Frau, die mit einem älteren Mann auf Türkisch redet. Im überdachten Sitzbereich brennen die Heizpilze. Ich laufe weiter durch das Wohngebiet Richtung Zeche und habe nicht den Eindruck, dass es hier gefährlich ist. Im Gegenteil, Lohberg hat etwas Dörfliches. Jeder kennt jeden. Man grüßt sich. Im Talib 2, einem Restaurant in der Hauptstraße, direkt gegenüber der alten Zeche, treffe ich mich mit Adnan Kösse. Er ist Filmemacher und Schauspieler und hat einen Dokumentarfilm über seine Heimat Lohberg gedreht. Darin geht es auch um seinen Vater, der 1962 mit dem Anwerbeabkommen aus der Türkei kam, um in der Lohberger Zeche zu arbeiten. Adnan sagt, der schlechte Ruf verfolgt Lohberg nicht erst seit 2016.
Lohberg war immer, in seiner ganzen Geschichte gab es immer etwas, wo man sagte, da kannst du nicht hin, das ist gefährlich. Das ist vollkommener Bullshit. Es war früher auch viel Rassismus hier, ja, war auch. Wobei die Zeche natürlich als Arbeitgeber die Menschen eher zusammengebracht hat, weil die mussten ja unter Tage miteinander arbeiten. Da war es egal, ob du Türke warst oder Koreaner oder Pole oder Deutscher. Und als das hier zusammengefallen ist, da brach das auch wieder mehr aus. Das heißt, das Zusammengehörigkeitsgefühl ist anders.
Etwa 5000 Menschen haben in der Lohberger Zeche gearbeitet und zum Wachstum des Ruhrgebiets beigetragen. Als die Zeche 2005 geschlossen wurde, verloren sie ihre Arbeit. Adnan sagt, dadurch ist für viele auch ein wichtiger Teil der Identität verloren gegangen. Auch der Kontakt der Lohberger untereinander habe nachgelassen und damit auch das Zugehörigkeitsgefühl vieler Menschen. Er ist aber zuversichtlich, dass die Verbindung zwischen Kultur und Sport das wieder kitten kann und möchte seinen Teil dazu beitragen, indem er einen Dokumentarfilm über die Geschichte des Boxvereins macht.
Das ist was sehr Amerikanisches eigentlich, ne? Das ist so ein Bockstein, da kommen die alle hin. Ja, da kommen Jungs, da kommen Mädchen, da kommen Weiße, da kommen Schwarze, da kommen Türken, da kommen Deutsche. Da trifft sich alles, weil es spielt keine Rolle. Die, die kommen, sind die, die Spaß am Boxen haben.
Durch das therapeutische Boxen kommen jetzt auch noch Menschen dazu, die nicht nur Spaß am Boxen haben. Sie wollen durch den Sport gesünder und mental stärker werden. Adnan sieht darin Parallelen zu Lohbergs Geschichte.
Und das, finde ich, erzählt aber auch die Geschichte einer Siedlung mit. Lohberg, muss dir vorstellen, ist wie ein Boxer, ja? Er steht immer wieder auf und geht in die nächste Runde. So, er bleibt nicht am Boden liegen. Und diese Siedlung hat sehr, sehr viel abgekriegt in den letzten Jahrzehnten.
Seine Vision? Lohberg als Modellstandort für Integrationsprojekte. Die Menschen hier seien sehr offen dafür, denn durch die Zeche verbindet viele eine gemeinsame Geschichte. Mittlerweile ist es später Nachmittag. Ich gehe zurück zum Boxverein, denn gleich beginnt das Kinder- und Jugendtraining und ich bin verabredet mit Marco und seinem Freund Hussein. Marco boxt seit 2 Jahren und sieht in dem Sport viele Vorteile.
Auch das Boxen an sich hat irgendwie so eine Therapie in sich, sage ich mal. Das hält die Menschen schon ein bisschen von der schiefen Bahn ab und ich sehe auch, wie das vielen anderen Menschen hilft, in die es zum Beispiel, denen es schlechter geht oder die geflüchtet sind. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger hier in Deutschland, beziehungsweise ich bin hier aufgewachsen, meine Eltern sind ja nach Deutschland gekommen.
Sein bester Freund und Trainingspartner Hüseyin Al-Safa ist mit seiner Familie aus dem Irak geflüchtet. In Lohberg fängt er dann vor 6 Jahren an zu boxen. Im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung, sagt der 19-Jährige. Er trägt ein grünes Sportshirt, Bart und die Haare an den Seiten kurz rasiert. Wenn Marco und Hüseyin nicht selber trainieren, unterstützen sie Franjo beim Kinder- und Jugendtraining.
Also wäre ich nicht hier hingekommen, wer weiß, wäre ich wirklich auch am Ende einer von den Leuten, die hier draußen sind und mit den anderen Scheiße bauen und sowas. Aber Gott sei Dank, dass ich hier hingekommen bin, habe ich mein Ding durchgezogen.
Wir sitzen neben dem Ring. Hüseyin erzählt, dass er zum Boxsport eine ganz besondere Verbindung hat.
Mein Opa hat das früher gemacht. Der war auch Boxer. Also der hat auch in Irak geboxt. Der war auch auf Meisterschaft und so. Ich war, wo ich klein war, war ich mit denen auf Veranstaltungen und so, habe ich so zugeguckt. Und wo ich 10 war, ist halt gestorben. Da habe ich seine Pokale, Medaillen, Urkunde, alles von denen gesehen, Bilder. Da habe ich gesagt, komm, ich werde das, was mein Opa Weg gemacht hat, ich werde den halt, wenn ich das schaffe, zu Ende zu machen.
Hüseyins Ziel? An einer deutschen Meisterschaft teilnehmen. Und dann irgendwann gemeinsam mit Marco
Olympia. Dass wir auch, wenn wir das durchziehen, das schaffen, dass wir 2028 Olympia boxen. Anfangen!
Im Haupttrainingsraum trainieren etwa 30 Kinder und Jugendliche. Gegen jeden Boxsack schlagen 2 von ihnen. Auf dem Gang zwischen Trainingsraum und Ring steht Franjo Tatay. Ein kleiner, drahtiger Mann mit silbergrauen Haaren und Grübchen am Kinn. Er ist gerade in einem vertraulichen Gespräch mit einem Jugendlichen und gibt ihm Ratschläge. Der Junge bedankt sich und grüßt höflich, als er mir vorbeigeht Richtung Ausgang. Franjo wird von allen hier respektiert und geschätzt. Er hat den Ruf, er würde die Jugendlichen von der Straße in den Ring holen. Alles Blödsinn, sagt er.
Einfach sie beschäftigen, Spaß haben und dann läuft das von alleine. Und die hören hier alles, da habe ich auch nie Schwierigkeiten gehabt. Das liegt auch nicht an meiner Person.
Bei Franjos Kinder- und Jugendarbeit hilft es, dass auch viele Sozialarbeiter im Verein trainieren. So kennt Franjo die Probleme, die die Kinder und Jugendlichen in der Schule oder zu Hause haben, und hilft ihnen, wo er kann. Dazu gehören aber auch strenge Regeln und eine klare Ansprache. Wenn sich jemand aus dem Verein zum Beispiel auf der Straße prügelt, gibt es erst die gelbe, dann die rote Karte.
Erstmal kriegen sie 4 Wochen und zweiten Mal fliegen sie aus dem Verein. Also ja, anders geht das nicht. Also da muss schon radikal sein, sonst hast du keine Chance. Also ja, stell dir mal vor, du schlägst einen, der fällt um, der ist tot oder eventuell nur Zähne. Die Eltern bezahlen sich dumm und dämlich. Und das versuche ich denen zu erklären. Und den Vätern und den Müttern, die mit den Argumenten hinkommen, die sollen sich wehren können, sage ich genau dasselbe.
Über die Jahre ist der Box- und Sportverein Dienstlaken so zu einer wichtigen Institution im Stadtteil geworden. Und Boxtherapeut Sascha und Philipp vom Vereinsvorstand finden, das Ganze hat noch Potenzial. So könnte das therapeutische Boxen in Zukunft noch mehr Menschen erreichen, die wegen Sprachbarrieren, Vorurteilen oder finanziellen Hürden sonst überhaupt keinen Zugang zu therapeutischen Maßnahmen bekommen würden. Das sehen auch Marco und Hüseyin so. Sie sind generell sehr aufgeschlossen gegenüber dem Konzept, weil Sport für sie sowieso etwas Therapeutisches hat.
Zum Boxtherapie auf jeden Fall gehe ich direkt, anstatt zur Normalstherapie, direkt Boxentherapie.
Zur Boxtherapie gehe ich direkt, anstatt normale Therapie, direkt Boxentherapie, sagt Hüseyin. Inklusion durch Sport, dafür steht der Boxverein im ehemaligen Arbeiterviertel Dienstlaken-Lohberg. Sarah Brendel hat uns mitgenommen zum therapeutischen Boxen. Und in der nächsten Folge des Podcasts der Reportage nehmen wir euch mit in einen echten Billo-Urlaub. 14 Tage für 200 Euro all-inclusive. Und dabei hat das Ganze den Label Bildungsreise. Das muss doch einen Haken haben, dachte Gesa Ufer, unsere Reporterin auch. Doch dann kam alles ganz anders. Neugierig geworden? Dann abonniert uns gern, liked uns, wenn ihr uns mögt. Tschüss, sagt für diese Folge des Podcasts Eberhard Schade.